90 Plus On Air. Live. Die Auslosung zur WM 2018 in Russland. Am 1. Dezember ab 16 Uhr auf meinsportradio.de.
Nur noch 165 Tage, dann wird Gastgeber Russland die Fußball-WM eröffnen. Wer am 14. Juni der Gegner im Loschniki-Stadion in Moskau sein wird, das wird in der nächsten Stunde im Kreml-Palast in der russischen Hauptstadt ermittelt. Dort steigt gleich die Gruppenauslosung der WM 2018 und auch wir hier auf meinsportradio.de warten mit Spannung auf die Ziehung der Kugeln und werden sie natürlich fachkundig kommentieren. Und dazu begrüße ich, Malte Asmus, unsere Expertenrunde von 90 Plus, Chris McCarthy, Marius Merk und Manuel Behlert. Hallo ihr drei.
Servus. Hallo.
Also wir werden uns in der nächsten Stunde ein bisschen, vielleicht ein bisschen drüber hinaus mit der WM-Qualifikation und allem, was drumherum passiert, um dieses Turnier dann in einem halben Jahr in Russland beschäftigen. Und zum Einstieg gehen wir nochmal auf das Zitat von Präsident Gianni Infantino ein. Der hat im Vorfeld dieser Auslosung gesagt, er wäre überzeugt, dass 2018 in Russland die beste Weltmeisterschaft aller Zeiten sein wird. Alles ist fertig, beziehungsweise wird auf jeden Fall ganz bestimmt sehr bald fertig, so hat er gesagt. Und alle werden entdecken, dass Russland die Welt willkommen heißt, eine sehr warmherzige Gastgeberschaft sein wird und dass die ganze russische Bevölkerung, das ganze Land einfach Bock haben, dieses Fußballfest auszurichten und die Welt willkommen zu heißen. Klingt alles nach Friede, Freude, Eierkuchen. Chris, kannst du das so unvoreingenommen unterstreichen, dass das alles eigentlich nur ganz toll wird, dass wir uns alle uneingeschränkt freuen dürfen?
Ist natürlich schwer. Also da gibt's genügend Randbedingungen, die das Ganze etwas, ich sag jetzt mal, teilweise sauer aufstoßen lassen, sei es Dopingskandale, sei es politische Aktionen. Natürlich muss man das als Veranstalter so verkaufen, natürlich muss man alles positiv darstellen und nicht auf das Negative eingehen. Ich denke, das ist das typische Geplänkel vor solchen Turnieren. Da wird immer alle die heile Welt versprochen, das Beste versprochen. Ich würde einfach sagen, wir versuchen uns irgendwie auf das Sportliche zu konzentrieren und hoffen einfach, dass der Sport absolut im Vordergrund steht und wir eine tolle Weltmeisterschaft genießen können.
Fällt aber gerade jetzt im aktuellen Moment doch sehr schwer, weil gerade, Marius, jetzt auch wieder neue Doping-Enthüllungen rausgekommen sind und ausgerechnet im Vorfeld dieser WM-Auslosung, die natürlich dann auch wieder sehr breit in den Medien präsent sind.
Ja, und vor allem die ein bisschen fragwürdige Rolle von der FIFA in diesem Zusammenhang, wo anscheinend nicht unbedingt der große Wille besteht, das Ganze lückenlos aufzuklären, und mal kompakt darzustellen. Generell ist es ja so, dass auch schon mit in Sochi bei der Winterolympiade Russland da mit einem Dopingsumpf in Verbindung gebracht wurde. Jetzt heute bei der Auslosung sollen auch laut Plan Diego Maradona und Fabio Cannavaro auf der Bühne stehen, etwas unglücklich bei der mit einer Doping-Vergangenheit, wie man weiß, und ist ein bisschen wahrscheinlich unglücklich gewählt.
Also so kann es manchmal gehen, aber gut, wir werden versuchen, das natürlich möglichst dann nicht auszublenden, aber uns erstmal auf das Sportliche zu konzentrieren und sobald irgendwas Neues in dieser Richtung dann bekannt wird, dann das natürlich auch in aller Form und aller gebotenen Form dann aufarbeiten. Manuel, freust du dich schon auf die WM oder vor allen Dingen auf die Auslosung?
Ja, ich bin sowieso jemand, der sich über Auslosungen extrem freut. Ich kann mich dafür sehr faszinieren. Das ist für mich auch immer so der Startpunkt, so wenn das Fieber losgeht. Das ist auch bei der Champions League so, wenn die Qualifikation vorbei ist und die Auslosung stattfindet und jeder weiß, gegen wen er in der Gruppe spielt, da fängt für mich die Vorbereitung so richtig an. Dementsprechend blicke ich jetzt auch ziemlich positiv gestimmt auf die nächste Stunde, auf die nächsten anderthalb Stunden entgegen. Und wenn man weiß, gegen wen es geht, dann kann man die Vorbereitung entsprechend planen, dann kann man die Testspielgegner noch für die WM-Vorbereitung anpassen, für die letzten Tests, um Gegner zu haben, die den Gruppengegnern ähnlich sind. Und dann kann das Scouting beginnen. Also das ist so der Punkt, wo für mich so das richtige WM-Fieber losgeht.
Es hätte sein können, dass du der Redenschreiber von Jogi Löw bist, weil der hat es fast genauso gesagt. Wir hören mal in seinen O-Ton rein. Gestern auf einer DFB-Veranstaltung in Frankfurt hat er das gesagt.
Diese WM bekommt ein Gesicht für uns und wir können uns ganz konkret zumindest mal mit einigen Mannschaften auseinandersetzen, ja, und mit den örtlichen Gegebenheiten und mit den Stadien, mit den Spielorten und so weiter. Also von daher bin ich froh, wenn die Auslosung dann vorbei ist, wir wieder heimkommen und dann können wir eigentlich ein bisschen anfangen zu arbeiten.
Ja, ein bisschen Arbeit wird dann noch auf den Bundestrainer dann lasten beziehungsweise auf ihn zukommen. Gestern wurde schon mal die Probeauslosung vorgenommen und dort wurde ermittelt, dass Deutschland in die Gruppe D gelost wird mit Dänemark, Uruguay und Marokko zusammen. Chris, das wäre doch eine Gruppe, könnte man doch durchaus unterschreiben.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist auf jeden Fall eine Gruppe, die ist absolut machbar. Allerdings sind es natürlich auch mindestens zwei Gegner, die dabei richtig unangenehm werden können. Ich meine, Uruguay ist bekanntlich immer unangenehm bei großen Turnieren, war jetzt zuletzt in der Qualifikation deutlich überzeugender als in der Vergangenheit. Dänemark hat jetzt auch überraschend Fortschritte gemacht, natürlich hauptsächlich wegen Christian Eriksen von Tottenham, der gerade in dem Playoff-Spiel gegen Irland der alles überragende Mann war. Marokko, klar, wäre in dieser Gruppe der Außenseiter dennoch auch nicht so zu unterschätzen. Aber wie du sagst, wenn man Deutschland ist, wenn man die Ambitionen hat, den Titel zu verteidigen, dann ist es eine Gruppe, die man wahrscheinlich sehr gerne nehmen würde.
Also eine durchaus mögliche Gruppe, die dann eben so zusammenkommt. Wenn wir mal auf die Verteilung der WM-Teilnehmer, der 32 Qualifizierten, auf diese vier Lostöpfe, um die es ja geht, guckt, dann sehen wir, es sind wirklich vier Lostöpfe, A8 Mannschaften, die in Nummer 1, Topf 1 gelosten Teams oder gruppierten Teams, das sind die gesetzten Teams plus der Gastgeber. Also 7 Gesetzte und Gastgeber Russland als schon quasi feststehende Gruppenköpfe. Marius, diese Voreinteilung in diese vier Töpfe wurde nach Weltranglistenpunkten vorgenommen. Kann man so machen, ist aber auch ein bisschen schwierig, wenn man weiß, dass diese Weltrangliste ja doch unter durchaus schwierigen mathematischen Berechnungen zustande kommt.
Ja, aber auf der anderen Seite muss diese ominöse Weltrangliste ja auch irgendwann mal irgendeine Bedeutung haben und dann bietet sich vor allem natürlich so eine Auslosung an. In der Regel ist es ja auch schon so, dass zumindest in den Top 15 Nationalmannschaften von Rang und Namen sich tummeln. Von daher gibt's in der Regel ganz brauchbare eben Setzlisten und ich finde gerade auch im ersten Topf Polen ist da jetzt möglicherweise könnte man mit England tauschen, aber stärketechnisch finde ich, ist das schon ganz gut aufgeteilt. Dass der Gastgeber eben in Top 1 ist, das ist schon immer so gewesen. Hat, glaube ich, bei der WM 2010 als Südafrika, das war noch ein bisschen mehr für ja, Unruhe dann in der Auslosung selbst gesorgt. Also ich denke, generell gibt es wenigstens dieser Weltrangliste, die man sowieso, also die ich zum Beispiel immer noch schwer einordnen kann, irgendwie dann auch mal eine gewisse Bedeutung.
Besonders amüsant natürlich, dass Italien nach der verpatzten Qualifikation direkt um einen Platz nach oben gestiegen ist.
Das ist eben eine der vielen kuriosen Ereignisse rund um diese Weltrangliste. Manuel, gerade auch an der polnischen Qualifikation und Einordnung in Gruppentopf 1, also zu den 8 gesetzten Mannschaften, da gab es ja dann auch in den letzten Tagen einige Medienberichte. Getrickst hätten sie, weil sie eben durch ein geschicktes Freundschaftsspiel Qualifikationsprogramm, da durch geschickte Ansetzung, sich letztlich diesen Gruppenplatz oder überhaupt diese Position Nummer 6 in der Weltrangliste zum Zeitpunkt der Zusammenstellung der Gruppentöpfe irgendwie selbst gebastelt hatten.
Ja, das kann schon sein, aber natürlich, man sucht sich ja die Qualifikationsgegner nicht aus, die bekommt man zugelost, wenn man dann 25 Punkte in so einer Gruppe holt, unter anderem mit Montenegro und Rumänien, dann spricht das schon dafür, dass auch eine Qualität da ist und wenn die Polen sich dann mit ihren Freundschaftsspielen Gegner aussuchen, die sie schlagen können und die gleichermaßen auch noch dafür sorgen, dass die Punktzahl in der Weltrangliste einigermaßen nach oben geht, dann ist das für mich kein großes Problem. Das hätten andere Mannschaften ja ähnlich machen können. Vor allem sei das ja noch nicht mal gesagt, dass die Polen jetzt dadurch eine deutlich einfachere Gruppe bekommen. Also sie könnten ja in Top 2 beispielsweise Spanien oder England bekommen. Wenn man dann noch bedenkt, dass vielleicht noch der Senegal und Japan oder Südkorea in die Gruppe kommen, dann sehe ich da Polen jetzt auch nicht so, dass sie unglaublich glücklich sein können. Ich denke nicht, dass andere Nationen in Polen da irgendwas vorwerfen müssen. Das war einfach dann, wenn es denn tatsächlich so sein sollte, sehr geschickt geplant und die Spiele musst du ja trotzdem erstmal gewinnen dann.
Also die Mannschaften in Topf 1, Russland als Gastgeber, Deutschland als Weltranglisten Erster, Brasilien als Weltranglisten Zweiter, Portugal Weltranglisten Dritter, Argentinien Nummer 4 in der Weltrangliste, Belgien Fünfter, Polen Sechster und Frankreich Siebter. Das ist also die Gruppe der Gesetzten, der jetzt schon feststehenden Gruppenköpfe. In welche Gruppe sie dann nachher eingruppiert werden, das werden wir dann im Rahmen der Auslosung dann sehen und da werden dann auch die Spielorte letztlich durch entschieden, in welche Gruppe die einzelnen Mannschaften kommen. Nur Russland, da weiß man schon, Gruppe A, weil da eben auch Spiele in Moskau sind und an den wirklich für russische Fans wichtigen neuralgischen Stadionorten. In Gruppe 2 oder in Top 2 Spanien, Peru, Schweiz, England, Kolumbien, Mexiko, Uruguay und Kroatien. Marius, und wenn wir jetzt drauf gucken, es wird aus diesen Töpfen jeweils, ja, die werden immer zu Ende gelost und dann der Reihe nach entsprechend zu dem jeweils Erstgezogenen dazu gruppiert. Ein paar Spielregeln gibt's da aber bei.
Ja, es ist so, dass dann in der Reihe durchgelost wird. Ich glaube, so wie ich es verstanden habe, dürfen Mannschaften vom selben Kontinent, also ich glaube Brasilien dürfte da nicht Uruguay zugelost bekommen, um jetzt mal ein Beispiel zu nennen. Und so wird dann in den weiteren Töpfen auch verfahren. Könnten sich natürlich auch interessante Konstellationen ergeben. Ich glaube, dass aber zum Beispiel also eine deutsche Paarung mit Spanien dennoch möglich wäre.
Das ist auf jeden Fall möglich, weil von der UEFA, weil eben auch sehr viele Teams aus Europa dabei sind, 13 nämlich, dürfen dann auch maximal zwei in einer Gruppe sein, sonst würde das Ganze gar nicht aufgehen. Zum Prozedere kommen wir nachher nochmal, aber weil einer von euch vorhin Italien ansprach, Chris, vermisst du die?
Ich muss gestehen, ja, auf jeden Fall. Also gerade jetzt, wo Buffon kurz vor dem Karriereende steht, hätte ich ihm schon mal nochmal diese Teilnahme an der Weltmeisterschaft gegönnt. Und auch so insgesamt, das gehört einfach dazu, da ist Prestige dabei und da sind noch viele Top-Spieler dabei, die zwar dem Karriereende sich nähern, aber trotzdem noch einfach nur dazugehören bei solchen Weltmeisterschaften. Also ich persönlich hätte sie sehr gerne dabei gehabt.
Marius, du auch einer, der sagt, Squadra Azzurra gehört einfach dazu?
Ja, ich habe noch keine Weltmeisterschaft ohne sie erlebt. Gehören einfach dazu, für mich schon zum Standardinventar. Ich finde es schade, dass sie nicht qualifiziert sind. Kann da nicht so ganz die Schadenfreude teilen, die in sozialen Medien da rumgegangen ist, nachdem man gegen Schweden die Quali verpatzt hat. Also Italien gehört für mich auf jeden Fall dazu und ich finde es wirklich schade.
Manuel, Schadenfreude bei dir?
Nee, auch nicht. Ich sehe das zwar so, dass es für die Italiener vielleicht das Beste war, um den Umbruch jetzt voranzutreiben, um junge Spieler einzubauen, um einfach im ganzen Verband was umzustrukturieren. Mhm. Aber natürlich, klar, wenn sie bei der WM dabei gewesen wären und da vielleicht ein etwas schlechteres Resultat eingefahren hätten, wäre der Umbruch auch gekommen. Aber natürlich, wie gesagt, jetzt kann das alles ein bisschen schneller gehen. Jetzt hat man bis zur Start der Quali schon Zeit, sich komplett umzustrukturieren. Und ich denke, für Italien könnte das gerade perspektivisch von Vorteil sein, wenngleich ich natürlich auch sagen muss, so ein Duell zwischen Italien und Spanien oder sowas bei einem großen Turnier, das gehört einfach dazu. Aber mit Schweden ist ja jetzt auch eine Mannschaft dadurch qualifiziert, die man auch nicht unterschätzen sollte, die auch den ein oder anderen reizvollen Spieler dabei hat.
Und Schweden hat es als 25. der Weltrangliste geschafft, in Top 3 gelost zu werden zu den einzelnen Töpfen. Da kommen wir dann, wenn es zur Auslosung geschritten wird, natürlich nochmal weiter. Wir kommen auch gleich zurück hier in diese Sendung, machen aber vorher ein kleines Päuschen hier bei unserer WM-Analyse oder Gruppenanalyse der WM-Auslosung zur Weltmeisterschaft 2018 in Russland.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Hallo, hier ist Benny Hövedes und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Benedikt Hövedes hört meinsportradio.de, ihr hoffentlich auch und damit seid ihr dabei bei unserer Live-Analyse der Gruppenauslosung zur WM 2018 zusammen mit den Kollegen von 90plus, mit Manuel Behlert, Marius Merck und Chris McCarthy in Moskau. Da wird gerade noch ein bisschen Vorprogramm gemacht. Es ist noch nicht zu den Lostöpfen geschritten worden. Da bleibt uns dann noch ein bisschen Zeit, vielleicht nochmal auf die WM-Qualifikation zurückzublicken. Chris, die deutsche Mannschaft, lupenreine Qualifikationsbilanz, eine der besten Qualifikationen, die überhaupt gespielt wurden.
Ja, das ist absolut richtig. Es war eine sehr überzeugende Qualifikation. Deutschland ist ja bekanntlich in den Qualifikationsspielen generell immer äußerst souverän. Ich glaube, seit 2010 kann es sein, ist man in Qualifikationsspielen zur WM und WM-Spielen selbst ungeschlagen. Also seit dem Halbfinale 2010. Absolut durchmarschiert und ich meine, wenn man sich den Kader mal anschaut von Deutschland, ist es auch keine große Überraschung. Ich denke, mit Frankreich ist man da besonders in der Breite am besten aufgestellt und hat die Qual der Wahl, wen man nun wirklich mitnimmt und wen man in die erste Elf stellt. Also kommt für mich jetzt nicht überraschend, dass Deutschland so durchmarschiert.
Manuel, da hat Jogi Löw dann im nächsten halben Jahr, wir haben ja vorhin schon gehört, dass er gesagt, ein bisschen Arbeit, ein bisschen sehr viel Arbeit, um dann eben auch den entsprechend richtigen Kader zu nominieren.
Absolut, das ist eine unglaublich schwere Aufgabe, weil sich so viele Spieler im Dunstkreis der Nationalmannschaft befinden. Es gibt viele Spieler, die auch noch verletzt sind, die dann auch noch eine Rolle spielen werden, wenn man beispielsweise an Marco Reus denkt, der nach seinem Comeback, das dann Anfang des nächsten Jahres stattfinden wird, auch noch mal ein paar Monate Zeit hat, um sich da hereinzuspielen. Was man aber sagen muss, auch aus vergangenen Turnieren, Joachim Löw ist schon in der Lage und hat auf jeden Fall einen guten Riecher, wenn er den Kader nominiert. Also er stellt nicht nur die besten 23 Einzelspieler mit in den Kader, sondern er hat tatsächlich auch einen Sinn für die gewisse Homogenität. Er konnte einen Podolski damals mitnehmen, der auf dem Platz keinen großen Einfluss mehr hatte, aber wie man gehört hat, gerade innerhalb der Mannschaft für gute Laune gesorgt hat. Beispielsweise könnte es ähnlich laufen mit Sami Khedira, der jetzt auch eine etwas schwierigere Situation hat, der nur noch punktuell bei Juve gute Leistungen abliefert, ansonsten hin und wieder auch mal rausrotiert wird. Und gerade im zentralen Mittelfeld haben wir in Deutschland sehr viele gute Spieler. Aber er könnte auch jemand sein, der mit seiner Erfahrung die jungen Spieler weiterbringt. Und das ist halt auch so eine Sache, was Löw abwägen muss. Ja. Aber die Erfahrung hat er auf jeden Fall nach so vielen Turnieren. Das wird er schon hinkriegen.
Definitiv. Einer, der 2014 auch dabei war, den WM-Pokal in die Höhe halten durfte im Maracanã in Brasilien. Der steht momentan in Moskau auf der Bühne, hat den WM-Pokal reingebracht. Miro Klose, nämlich der Mann, der ja Torschütze vom Dienst, gerade bei WM-Turnieren, kann man ja sagen, der ist in diesem Jahr nicht mehr dabei. Andere Weltmeister, wie Manuel eben schon gesagt hat, auf der Kippe vielleicht nicht mitfahren zu können. Marius, was glaubst du denn, wird Benny Hövedes, wir haben ihn eben im Trailer, er hört meinsportradio.de, mitgenommen oder muss er die WM auf meinsportradio.de verfolgen?
Also aus sportlicher Sicht sind da momentan bestimmt andere Spieler vor ihm. Er ist bei Juventus jetzt, glaube ich, überhaupt zum ersten Mal zum Einsatz gekommen oder stand zum ersten Mal im Kader, war natürlich auch verletzt, aber wenn man den sportlichen Aspekt in den Vordergrund stellen würde, wäre Hövedes Stand jetzt wohl kein WM-Fahrer. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es beim Jogi Löw so gewisse Verdienstpunkte aus der Vergangenheit. Benedikt Hövedes war halt schon bei einigen großen Turnieren dabei, hat bei der letzten Weltmeisterschaft auf seiner angestammten Position, glaube ich, alle Spiele begonnen und gerade im Finale ein herausragendes Spiel gemacht. Ich denke, dass auch diese Faktoren eine gewisse Rolle bei Jogi Löw spielen. Von daher würde ich Benedikt Hövedes, auch wenn es sportlich für ihn momentan nicht so läuft, ich hoffe, das ändert sich bald, denke ich schon, dass Benedikt Hövedes auch mit dieser in dieser schwierigen Situation noch gute Chancen hat, auf den WM-Zug zu springen.
Die WM-Qualifikation der deutschen Mannschaft haben wir eben schon mal besprochen. Chris, wer hat dich denn allgemein in dieser WM-Qualifikation von den 32 qualifizierten Mannschaften am meisten begeistert und vielleicht am meisten überrascht? Das können dann auch gerne zwei Mannschaften sein, die du nennst.
Überraschung war natürlich, wie für uns alle wahrscheinlich, dass sich Schweden gegen Italien durchsetzen konnte. Also das müssen wir, glaube ich, nicht weiter ausfahren. Das war auf jeden Fall die Sensation der diesjährigen Qualifikation. Ansonsten ist noch... Ja, okay, jetzt wollte ich jetzt wieder in die negative Schiene gehen, dass USA auch nicht dabei ist, aber du wolltest ja die positiven Überraschungen.
Du kannst auch die negativen Überraschungen. Überraschung ist ja erstmal wertneutral.
Ja, das stimmt. Also für mich war sehr enttäuschend, dass die USA es nicht gepackt hat. Zum ersten Mal seit 1986, gerade wenn man mal bedenkt, dass Panama sogar dabei ist. Aus europäischer Sicht ebenfalls sehr enttäuschend für mich, dass Wales nicht dabei ist. Eine Mannschaft, die momentan so endlich mal auf einem Level ist, dass man sich die ganze Zeit in dem Land ersehnt hat. Also man hat da einen Aaron Ramsey, einen Gareth Bale und hat auch eine sehr ordentliche Europameisterschaft gespielt. Deswegen ist es für mich sehr überraschend und enttäuschend, dass die Qualifikation so schlecht ausfiel. Das sind jetzt für mich so die negativen Highlights der Qualifikation bisher.
Wales übrigens auch eine Mannschaft, die sich vor der letzten EM auch durch geschickte Qualifikations- bzw. Freundschaftsspielansetzung da so ein bisschen in der Weltrangliste nach oben gespielt hat. Manuel, du hast auch noch Gewinner und Verlierer bzw. Überraschung.
Genau, was mich beeindruckt hat, war Brasilien, die in Südamerika eine absolut überragende Qualifikation gespielt haben, 41 Punkte geholt, 10 Punkte vor Uruguay gelandet am Ende. Wir haben jetzt auch in den letzten Testspiel wieder gezeigt, dass sie auf jeden Fall in der Lage sind, auch mit dem ein oder anderen Spieler, der fehlt, herausragende Mannschaft aufzustellen. Wer mich auch beeindruckt hat, ist die Schweiz, die mit 27 Punkten in der Gruppe sich nur im direkten Vergleich den Portugiesen geschlagen geben musste. Und dann haben sie in den Playoffs zwar eine etwas schwächere Leistung geliefert, aber sie sind weitergekommen. Sie haben sich qualifiziert. Sie sind unglaublich schwer zu schlagen. Belgien mit 43 Toren, die sie in der Qualifikation geschossen haben, auch 28 Punkte geholt, also nur ein Spiel unentschieden gespielt und sonst alles gewonnen. Da sind schon ein paar Teams dabei, gerade in Europa, die ihre Qualifikationsgruppe sehr souverän gewonnen haben und die sie noch souveräner gewonnen haben, als man das eigentlich gedacht hatte. Dementsprechend sehe ich da schon einige Teams, die auch wirklich sehr gefestigt und mit einer sehr guten Form in das WM-Jahr gehen.
England auch wieder mit einer starken Qualifikation und damit wieder mit sicherlich relativ hohen Erwartungen im Mutterland des Fußballs. Marius, wenn wir nach Argentinien schauen, da ist es eher so ein bisschen umgekehrt gewesen. Die sind sehr spät ins Rollen gekommen und haben sich auf den letzten Drücker erst qualifizieren können, dank eines dann wieder überragenden Lionel Messi. Für dich eine Überraschung, dass die sich so schwer getan haben?
Nein, sie sind ja eigentlich dafür bekannt, dass sie nicht unbedingt die Qualifikationsmeister sind. Schon bei der Weltmeisterschaft 2010 haben sie es gerade so in den Playoff-Spielen durch ein Tor von dem damals 35-jährigen Martin Palermo geschafft, der wo eigentlich keiner nachvollziehen konnte, wahrscheinlich außer Diego Maradona, der damals Trainer war, warum der überhaupt im Kader war. Also generell sind die Argentinier nicht unbedingt die Qualifikationsmeister. Das ist einfach so, dass sie sich trotzdem so schwer getan haben, überrascht natürlich. Viel überraschender finde ich jedoch, dass Chile gar nicht dabei ist. Momentan zweimal in Folge die Copa gewonnen, darüber hinaus im CONMEBOL Cup Finale gestanden. Also ist durchaus überraschend, dass die Mannschaft dann nicht geschafft hat, sich für die Endrunde zu qualifizieren.
Welche Probleme siehst du auf Jorge Sampaoli jetzt zukommen, um Argentinien auch fit für die WM zu machen? Denn das große Ziel von Lionel Messi ist natürlich, irgendwann seine Karriere auch nochmal mit einem großen Nationalmannschaftstitel abzuschließen. Hat ja bisher noch nicht geklappt. Letzte Chance nächstes Jahr?
Das kann man schwer sagen, ob es die letzte Chance ist. Er ist jetzt 30. Rein theoretisch könnte er auch noch 2022 mitspielen. Da wäre er dann ja kurz vor seinem 35. Geburtstag, glaube ich. Ich denke, das Problem bei den Argentinern ist seit Jahren die große Diskrepanz zwischen Offensive und Defensive. Offensiv gibt es da weltweit für mich an nationalen Auswahlmannschaften wenig Besseres als das, was die Argentinier aufbieten können. Defensiv sieht es dann doch schon ein bisschen anders aus. Ich denke, da eine gute Balance zu finden, wird dann die Hauptaufgabe sein. Wenn die gefunden wird, dann ist Argentinien wohl einer der schwersten Gegner überhaupt bei der Endrunde.
Marius, Manuel, die Franzosen, EM-Finalist, dort gegen Portugal verloren, aber trotzdem eine Mannschaft, die auch sehr, sehr stark durch die Qualifikationsgruppe durchgekommen ist. Für dich ein Mitfavorit?
Auf jeden Fall, das hat man auch in den letzten Testspielen wieder gesehen. Gegen Deutschland waren sie auch in einigen Phasen besser. 2016 war vielleicht, hat die Reife noch ein bisschen gefehlt. Außerdem der große Druck im eigenen Land, das ist auch was auf jeden Fall eine Rolle spielt. Da haben die ein oder anderen, gerade jungen Spieler damals vielleicht auch dann im Finale nicht ihre Top-Leistung gezeigt, aber Spieler wie Griezmann, Varane, Pogba haben sich jetzt tatsächlich nochmal zwei Jahre entwickeln können. Zudem kamen noch ganz viele junge Spieler dazu, wenn man gerade an die Offensive denkt, dass da in den letzten Jahren mit Lemar, Dembele, Coman, Mbappé, was da noch nachgekommen ist, was in den Jahren zuvor noch keine Rolle gespielt hat. Das ist auf jeden Fall beeindruckend und ein Spieler, der auch in den letzten anderthalb Jahren für mich eine Riesenentwicklung gemacht hat, ist Samuel Umtiti. Beim FC Barcelona ist er jetzt unangefochtener Stammspieler, hat Mascherano verdrängt, wird da auch definitiv lange noch eine Rolle spielen. Also ich denke, Frankreich hat auch kaum irgendwie Schwächen, ist auch in der Breite besetzt. Also neulich haben auch einige Offensivspieler gefehlt und es waren trotzdem dann Martial, ein Coman und ein Lacazette auf dem Platz oder ein Griezmann. Das ist schon international mit das Beste, was es im Moment gibt. Da hat auf jeden Fall auch die Talentförderung funktioniert, wenn man bedenkt, dass da auch der Fokus auf dem Turnier im eigenen Land lag, wie es bei Deutschland auch damals war. Und wir ziehen die Früchte jetzt erst so richtig in den letzten 5-6 Jahren, wo man sagen muss, dass wir eine Riesengeneration haben. Und so ist es bei Frankreich im Moment auch. Und ich denke, Frankreich wird auch automatisch bei den nächsten 2-3 Turnieren nach dieser WM zu den Geheimfavoriten oder zu den Mitfavoriten gehören.
Im eigenen Land kamen sie ja noch zu kurz, im Finale dann von Portugal geschlagen. Chris, wie siehst du die Portugiesen nach diesem EM-Titel? Sind sie ein Anwärter jetzt auch mit ihrer doch recht defensiven Taktik von ihrem Trainer Fernando Santos, da jetzt auch um die WM-Krone ein Wörtchen mitzureden? Oder wie würdest du sie einschätzen?
Ich sehe sie sogar noch einen Tick stärker als bei der EM, weil bei der EM, da haben ja viele schon gescherzt und sie mit Griechenland verglichen, dass es einfach nur gemauert war und ein Bollwerk war. Die Defensive ist stark, aber jetzt im Vergleich zur EM hat Portugal jetzt in der Offensive mächtig nachgelegt. Wenn ich da an einen Bernardo Silva denke, der bei Monaco den absoluten Durchbruch schaffte, okay, jetzt fehlt ihm leider die Spielpraxis bei Manchester City, aber bei Portugal ist er unangefochtener Stammspieler, kann da die Impulse setzen und ist natürlich nochmal gereift. Genauso auch ein André Silva, der da weiterhilft, und auch ein Guedes. Also in der portugiesischen Offensive hat sich extrem viel getan seit der EM. Die Spieler sind gereift und besser geworden und es wurden neue junge Talente gefördert und entdeckt. Und wenn das alles so zusammenpasst und die zugegebenermaßen etwas alte Abwehr nochmal zur Form findet und dort anknüpfen kann, wo sie bei der EM aufgehört haben, dann gehört Portugal für mich wieder zum erweiterten Favoritenkreis, auf jeden Fall.
Also wir werden gleich zur Auslosung schreiten können, beziehungsweise die Auslosung verfolgen können. Vorher gibt es noch mal ein kleines Päuschen hier bei unserer WM-Auslosungsanalyse auf meinsportradio.de zusammen mit den Kollegen von 90plus.
Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder NoSports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und NoSports plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/Tippspiel. Die Handball-WM der Frauen auf meinsportradio.de. Live. Das Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Kamerun am 1. Dezember ab 18.55 Uhr. Im Web und in der App.
Heute 18.55 Uhr. Handball live auf meinsportradio.de. Also einfach später noch dranbleiben hier bei uns. Und die Lesung von Roman Motzkus, von unserer Football-Legende aus Deutschland, die gibt's ja auch noch bei uns gleich live hier bei uns zu verfolgen. In Russland tut sich was auf der Bühne. Da kommen jetzt nämlich von den 8 bisherigen Weltmeistern in der Fußballgeschichte jeweils ein Vertreter auf die Bühne, die gleich bei der Auslosung dann assistieren werden. Und das sind doch durchaus bekannte Namen. Laurent Blanc für Frankreich, Gordon Banks für England, Cafu für Brasilien, Fabio Cannavaro für Italien, Diego Forlan, der Uruguayer, der selber nie Weltmeister geworden ist, aber in Vertretung für eine oder zwei Generationen vor ihm dann auf die Bühne darf. Diego Maradona, die Hand Gottes, dessen Schulter ein bisschen lidiert ist und dessen Arm etwas runterhängt. Carles Puyol natürlich, der Spanier mit der wehenden Matte, ist auch mit dabei. Miro Klose, den haben wir vorhin schon gesehen, der hat den WM-Pokal reingetragen. Und für den Gastgeber Russland, Nikita Simonjan, der ist mittlerweile 91 Jahre alt, ehemaliger Nationalspieler und zu seiner aktiven Trainerzeit Erfolgstrainer bei Spartak Moskau. Die werden also gleich alle in diese Auslosung involviert sein. Wir sind dann also gespannt, wen sie dann aus dem Lostopf zaubern werden. Wir hatten gerade schon ein paar Favoriten besprochen. Manuel, du hattest vorhin, wer von euch hatte vorhin Brasilien gesagt?
Ja, ich hatte Brasilien
erwähnt. Manuel, du warst das, ja. Auch eine sehr, sehr starke Qualifikation gespielt, sogar eine Rekordqualifikation.
Genau, vor allem sehe ich da jetzt auch viele Spieler in einem Alter, in dem sie wirklich im Moment auf ihrem Zenit spielen. Coutinho, Firmino, Neymar, Casemiro, Alexandro, die haben ein Top-Alter, die können auch danach noch eine WM auf diesem Niveau spielen. Fernandinho hat sich unter Guardiola bei Manchester City extrem gesteigert. Marcelo und Thiago Silva bringen die nötige Erfahrung mit. Zudem kommt mit einem Gabriel Jesus in der Offensive auch noch ein überragendes Talent in die Mannschaft. Ich denke, auch die Defensive hat sich stabilisiert, hat sich in der Qualifikation gezeigt, dass sie auch ein bisschen mehr Wert auf eine gute Balance legen. Das sind nicht mehr so Figuren dabei wie bei der WM 2014, als Fred da teilweise im Sturm rumgeturnt ist und der zwar seine Tore gemacht hat, aber jetzt keinen unglaublich großen Einfluss auf die Mannschaft hatte. Es ist einfach wirklich alles ein bisschen ausbalancierter, alles ein bisschen homogener und da haben die Brasilianer auf jeden Fall einen Schritt nach vorne gemacht.
Chris, und einer der ganz großen Faktoren bei Brasilien natürlich auch der Trainer, Tite.
Richtig, ja. Also erst seit Tite im Amt ist, ist Brasilien so wirklich auf dem Vormarsch. Davor mit Carlos Dunga hat man, glaube ich, nur 1 von 6 Spielen gewonnen, irgendwas in der Richtung. Und seitdem, wie Manu es bereits angesprochen hatte, ist Brasilien in einer absolut Top-Verfassung. Ich meine, ich muss jetzt nicht wiederholen, was da die Top-Spieler sind, aber wenn man sich mal die Offensive da anschaut, da kommt ein Gabriel Jesus, der Weltklasse Anlagen hat, noch von einem Neymar unterstützt, Coutinho dahinter. Das ist einfach nur, es knüpft schon an das Brasilien an, was wir aus der Vergangenheit kannten und was uns so verzaubern konnte mit seinem Fußball.
Also, und die Brasilianer, die sind in Top 1 bei der Auslosung, die jetzt gleich vorgenommen wird. und werden dann ja einer der Gruppenköpfe sein, der 8 Weltmeisterschaftsgruppen, die dann im nächsten Jahr in Russland an den Start gehen können. Wollen wir noch mal kurz Wünsche abfragen? Marius, wen wünschst du dir für die deutsche Mannschaft?
Also, ich hätte nichts dagegen, schon in der Vorrunde die Spanier zu bekommen. Ich muss sagen, dass mich die letzte Europameisterschaft ziemlich gelangweilt hat, weil ich kann mich eigentlich an nichts mehr erinnern, außer dass Will Crick on fire war und dass Island Sympathiepunkte ohne Ende gesammelt hat. Aber sportliche Highlights waren bei diesem aufgeblähten letzten Turnier nicht irgendwie präsent. Ja, also normalerweise habe ich irgendwelche prägnanten Erinnerungen an irgendeine Endrunde. Beim letzten Tür überhaupt nicht. Und ich glaube, jetzt sage ich jetzt mal die Spanier schon in der Vorrunde, das würde mir auf jeden Fall im Gedächtnis bleiben. Deswegen hätte ich nichts dagegen, oder auch meinetwegen die Engländer. Also ich hätte nichts dagegen, gleich einen starken Gegner in der Gruppe zu kriegen.
Chris, Spanien oder England?
Spanien ist für mich bedeutend stärker. Also bei England, das wäre vielleicht ein ganz guter Test, gerade in der Gruppe, aber ein Test, den man bezwingen sollte, weil bei England habe ich wieder das Gefühl, dass da der Hype wieder zu groß wird. Ich meine, man redet immer von dieser starken Qualifikation der Engländer. Dazu muss man aber auch sagen, dass England seit 2009 im Qualifikationsspiel ungeschlagen ist, aber die Turniere selbst, da sah es wieder etwas mau aus. Klar, England ist jetzt wieder im Kommen. Langsam kommt so etwas das junge Talent durch, aber auch bei England würde ich mit gebremsten Erwartungen reingehen. K.O.-Runde sollten sie auf jeden Fall erreichen, aber für Deutschland sollte das auf jeden Fall eine bezwingbare Aufgabe sein.
Fußball ist ein Spiel mit 22 Mann und am Ende gewinnen immer die Deutschen. Das hat der Mann gesagt, der in Moskau gerade auf der Bühne steht und diese WM-Auslosung abhalten wird. Gary Lineker, der WM-Torschützenkönig von 1986. Manuel, gewinnen auch die Deutschen, wenn sie gegen England kommen in der Vorrunde?
Ja, würde ich schon sagen. Ich sehe Deutschland da schon favorisiert. Wir haben eine Breite, einen etwas besseren Kader, auch wenn die Engländer ganz schön aufgeholt haben. Aber da würde ich die Deutschen auf jeden Fall in der Favoritenrolle sehen.
So, und jetzt werden die ersten Kugeln aus den Lostöpfen herausgezaubert. Und die erste Mannschaft, die gelost wird, ist Russland. Gut, und die ist Gruppenkopf in der Gruppe A. So weit, so wenig überraschend.
Stimmt ja alles.
So ist es. Also wurde ja im Vorfeld auch gesagt, hoffentlich sind die Kugeln nicht angewärmt. Sepp Blatter, der hat sich da, der ehemalige FIFA-Präsident, in irgendwelche Verschwörungstheorien auf UEFA-Ebene verstiegen. Glaubt ihr, dass das jemals wirklich vorgekommen ist? Er behauptet auf UEFA-Ebene ja, bei der FIFA natürlich nie.
Ja, zumindest bei der NBA Lottery soll es ja auch schon mal vorgekommen sein. Also man kann das nie ganz ausschließen. Aber ich glaube, wir gehen jetzt einfach mal nicht davon aus, dass alles negativ dort ist. Also ich glaube nicht unbedingt. Aber wobei, ich glaube, Südafrika war bei der WM 2010 auch in der Gruppe A. Ja, möglicherweise ist das eine stille Tradition.
Das stimmt. Und Russland sogar an A1 jetzt gelost worden. Die zweite Mannschaft, die gezogen wird, ist Portugal. Und die ist damit dann Gruppenkopf der Gruppe B.
Ja, der erste Topf, das ist immer noch ein bisschen unspektakulär.
Ja, ist schwer mit den Prognosen am Anfang.
Ja.
Habt ihr einen Wunschort, wo die deutsche Mannschaft spielen könnte? Für Jogi Löw ist es ja wichtig, weil er ja auch das Quartier noch suchen muss. Sotschi oder Moskau ist da ja in der Verlosung.
Ja, also ich sage mal, ich werde nächstes Jahr nicht zu dem Turnier fahren, deswegen ist es mir eigentlich egal. Aber ja, natürlich für die deutsche Mannschaft ist es nicht unerheblich, wenn man jetzt an die möglich zurückzulegenden Strecken denkt.
Ja, die werden auch schon das ein oder andere Quartier im Auge haben. Ich denke, werden die Deutschen auch hoffen, dass sie das präferierte Quartier beziehen können.
Man könnte irgendwo in der Tundra oder Taiga auch selbst eins bauen.
Das soll schon mal vorgekommen sein.
Hat aber funktioniert.
Hat funktioniert, in der Tat. Vielleicht ein Mittel, was Oliver Bierhoff sich dann auch nochmal wieder überlegen wird. Schauen wir einfach mal. So, jetzt geht's um die Gruppe C1. Die Position ist Frankreich.
Das sind gute Voraussetzungen für Frankreich. Die wurden damals bei der WM 98 auch in Gruppe C gelost und haben danach das Turnier gewonnen.
Also.
Und ein Gastgeber, der mal nicht in Gruppe A war.
Stimmt, damals war das noch ein bisschen anders. Deshalb die Franzosen auch damals im Eröffnungsspiel nicht dabei. Argentinien in der Gruppe D.
Ja, ist schon mal spannend, weil ich meine, Frankreich und Argentinien können dann, wenn einer der beiden nur Zweiter wird, direkt im Achtelfinale schon aufeinandertreffen.
Ja, dann stelle man sich vor, einer bekommt Spanien, dann hat man schon ein potenzielles Topspiel.
Ja.
So, Diego Forlan steht an Pott Nummer D und zieht die D1 raus, also auch Argentinien als Gruppenkopf.
vielleicht will ja Diego Forlan nochmal mitspielen. Wenn er sich nochmal so in Form bringt wie von 2010, dann wäre er auf jeden Fall eine Bereicherung für Uruguay.
Dann auf jeden Fall.
Wenn man bedenkt, dass der Torhüter von Ägypten 45 Jahre alt ist, könnte man das durchaus in Erwägung ziehen.
Brasilien in der Gruppe E. Also, auch die Brasilianer gewählt. Und jetzt zieht Laurent Blanc die Gruppenposition. Sollte mich überraschen, wenn es nicht E1 ist. Es ist E1.
Wir landen ja eh meistens irgendwie, so wie ich es in Erinnerung habe, bei Weltmeisterschaften in den hinteren Gruppen. Also läuft alles nach Plan.
So sieht's aus. Gruppe F wird jetzt gewählt. Dauert ein bisschen, bis da die Kugeln aufgeschraubt werden. Aber warm sind sie, zu heiß sind sie auf jeden Fall nicht und zu kalt auch nicht. Deutschland in der Gruppe F.
Oh, auch interessant. Wie eben schon bei Frankreich, Argentinien auch potenzielle Achtelfinalgegner.
Jogi Löw schreibt auch eifrig mit. Ist er heute dann schnell von Frankfurt nach Moskau gejettet, um die Auslosung dann auch persönlich abzunehmen.
Auf der anderen Seite gibt es aber auch keine einfachen Achtelfinalgegner, wenn man an die letzte WM denkt. Im Achtelfinale gegen Algerien, das war alles andere als reibungslos.
Aber es hat einen neuen deutschen Libero damals uns die Entdeckung gebracht, denn Manuel Neuer damals mit diesem Ausflug an der Mittellinie geklärt als quasi letzter Mann.
Ja, ich glaube auch seine durchschnittliche Position war damals vorm 16. Also, war ein wahnsinniges Spiel.
Belgien André, in der Gruppe G, ja, macht ruhig weiter.
Und André Schürrle mit einem Hackentor, dass er wahrscheinlich nie wieder so schießen wird.
André Schürrle, auch so einer, der wahrscheinlich nächstes Jahr gar nicht mit dabei ist.
Ja, da, da hatten wir es ja auf dem Letzten bei unserer fiktiven Kadernominierung von. Das ist André Schürrle, den haben wir, glaube ich, in den letzten 2 Minuten da nochmal so andachtshalber erwähnt.
Ja, genau. Die ehrenhalber Erwähnung.
Ja gut, das Siegtor im WM-Finale vorbereitet, der sollte schon erwähnt werden, auch wenn er wahrscheinlich sportlich nächstes Jahr wirklich keine Rolle mehr spielt.
Ja, dann kommt dieser eine Moment, wir wissen es alle, ja. Und Polen in der Gruppe A dann auch noch. Also es stimmte auf jeden Fall, der Gruppentopf A oder 1 war mit den korrekten Kugeln bestückt.
Soweit so gut.
Immerhin. Jetzt wird's aber erst richtig spannend. Ja, auch H1 stimmt auch alles.
Jetzt wird es erst richtig interessant.
Die Bühnenkonstruktion übrigens in Moskau, die hat insgesamt, glaube ich, 6 Tonnen, wie ich die. Muss ja auch Diego Maradona halten.
Aber hat ja im Vergleich zu, wenn man mal an die frühen Nullerjahre denkt, ich kann mich daran erinnern, wie er beim Abschiedsspiel von Lothar Matthäus rumgewatschelt ist, schon deutlich abgenommen.
Ja, da hat er gepumpt wie ein Maikäfer, ich erinnere mich auch noch ziemlich dran.
Vor allem musste er auch erstmal ein Trikot in seiner Größe finden.
Uruguay als erstes.
Uruguay also in Gruppe A. Stanislav Tscherchesow, der Trainer der russischen Nationalmannschaft, früher übrigens auch mal in der Bundesliga aktiv bei Dynamo Dresden, der scheint sich zu freuen.
Ja, ist ein Gegner, den man durchaus schlagen kann.
Aber auf der anderen Seite auch eine sehr starke WM-Mannschaft. Also man sollte sich da jetzt auch nicht zu früh freuen. Ja. Uruguay beim letzten Turnier auch fürs Ausscheiden von England in der Gruppenphase gesorgt. Vor 8 Jahren oder bei der WM 2010, also vor 7 Jahren auch Dritter geworden. Auch schon auch zweimaliger Weltmeister, darf man auch nicht vergessen. Hm. War zwar in den 30ern und 1950, haben immerhin dafür gesorgt, dass Brasilien dann die Nationaltrikots auf gelb gewechselt hat. Also das ist schon eine Mannschaft mit WM-Historie.
Die zweitgrößte Schmach der Brasilianer in der Fußballgeschichte, wenn wir an 4 Jahre zurück erinnern, da war es dann die größte, dieses 7:1 gegen Deutschland.
Was wahrscheinlich aber auch nicht zustande kommt, wenn Thiago Silva in dem Spiel gespielt hätte. Ja, das ist nicht unbedingt Neymar.
Das ist wohl richtig. Uruguay an der 4, also in Gruppe A gesetzt. Das letzte Spiel werden sie damit gegen Russland bestreiten, der Vorrunde.
Unangenehmer letzter Gegner für die Russen.
Ja. Und das könnte ja in der Gruppe möglicherweise dann auch spitz auf Knopf stehen. Die Spanier eben an Position 2 in der Gruppe mit Portugal und der Trainer Fernando Santos, der muss jetzt erstmal husten. Grinst jetzt aber doch ein iberisches Duell.
Absoluter Klassiker, dieses Duell.
Die letzten beiden Europameister gegeneinander.
Direkt am ersten Spieltag.
Ja, das ist, ist so ähnlich wie bei der Europameisterschaft 2012, als sich die Spanier mit Italien messen durften. Also ähnlicher Klassiker. Und Peru kommt in die Frankreich-Gruppe.
Das ist auf jeden Fall ein machbarer Gegner für Frankreich. Peru, zwar unangenehm, hat sich jetzt auch vor Chile qualifiziert, aber hat auch in den Playoffs jetzt keine Riesenleistungen gebracht. Aber trotzdem, die Weltmeisterschaftsteilnahme wird da gefeiert. Sind seit Ewigkeiten mal wieder dabei.
Seit 36 Jahren, genau.
Nationalfeiertag ausgerufen quasi. Das ganze Land hat Urlaub gemacht erstmal. Also die sind schon enthusiastisch.
1982 das letzte Mal dabei gewesen. Das ist schon ein bisschen her.
Vielleicht sieht man ja sogar Claudio Pizarro noch im nächsten Jahr dort.
Möglich, möglich. Er selbst will ja dabei sein, hat er gesagt.
Wenn ja, ich wäre auch gerne dabei.
Die Argentinier kriegen übrigens die Kroaten zugelost. Auch das eine durchaus reizvolle Partie.
Auf jeden Fall. Kroatien ist meistens bei Turnieren sehr unangenehm zu spielen. Da können gerade wir auch ein Lied von singen. WM 98, Euro 2008. Da haben wir beides mal den Kürzeren gezogen.
Ja, vor allem wahrscheinlich auch das letzte Turnier für diese diese Generation der Kroaten, die eigentlich vom Namen her ziemlich gut war. Also werden noch mal zum letzten Mal ziemlich motiviert sein.
Gerade in der Offensive sehe ich Kroatien ziemlich stark mit Kalinic, Perisic, Mandzukic, Kramaric, Rebic, Modric aus dem Mittelfeld mit Rakitic. Also das ist schon eine ziemlich gute Truppe.
Auf jeden Fall.
Und da kennen sich dann ja auch einige argentinische Spieler mit. Rakitic zum Beispiel, die spielen ja alle in der spanischen Liga. Also die sind sich auch selbst dann sehr bekannt. Die Schweiz zu Brasilien dazu gruppiert.
Ja, die Schweiz, Außenseiter gegen Brasilien, aber auf jeden Fall eine Mannschaft, die auch bei den letzten Turnieren immer dafür gesorgt hat, dass der ein oder andere relativ unangenehme Erinnerungen an sie hat. Ich weiß noch, die Argentinier haben sich bei der letzten WM erst in der Verlängerung gegen die Schweiz durchsetzen können. Also das ist schon eine Mannschaft, die durchaus schwierig zu spielen ist.
Ist auch gleich das die Auftaktpartie in dieser Gruppe E. Schöne
Aufgabe. Die Auftaktpartie gegen Spanien bei der Weltmeisterschaft 2010 hat die Schweiz gewonnen, obwohl Spanien dann später Weltmeister wurde, aber da haben sie sich einen 1-0-Sieg ermauert.
Ich wollte gerade sagen, ziemliche Defensivtaktik von Ottmar Hitzfeld damals, der da wirklich den Bus parkte.
Von Ehren Berdiok hat einen reingewirkt.
Mexiko, also in der deutschen Gruppe. Das
kam auch schon häufiger vor.
Legendäre WM-Duelle mit Mexiko 1986. Von euch wird sich keiner mehr dran erinnern, oder?
2 Jahre zu früh.
Ja, definitiv.
Nachts um 1, glaube ich, keine Ahnung. Auf jeden Fall ein sehr, sehr bemerkenswertes Duell damals.
Aber ich kann mich daran erinnern, bei der WM 98 gab es das Duell im Achtelfinale. Da haben uns Klinsmann und Bierhoff in die nächste Runde geköpft, in einem ganz drögen Spiel.
Da hatte das 86er schon ein bisschen mehr.
Spiele der deutschen Nationalmannschaft relativ trüb. Also.
98 war alles trübe.
Ja, das stimmt allerdings.
Außer der FCK.
Das fand ich auch ziemlich trübe damals, aber aus anderer Perspektive. England übrigens zu den Belgiern gekommen.
Knapp vorbei an unserer Gruppe.
Ja.
Aber es ist ein sehr interessantes Spiel auf jeden Fall. Die Belgier haben da wirklich auch eine sehr interessante Generation sich herangezüchtet in den letzten 10 Jahren. Und bei der letzten Euro habe ich eigentlich viel mehr erwartet. Zumindest darf man mit dieser Mannschaft nicht in einem Viertelfinale, glaube ich, war das gegen Wales ausschalten. Hm. Ist auch mal die Chance für Eden Hazard auf der ganz großen Bühne zu zeigen, dass er ein richtig guter Kicker ist. Finde ich, das kam bei ihm in der Champions League und bei den großen Turnieren, auch bei der WM 2014, war er nicht so stark. Und er kam ein bisschen zu kurz, also ich finde, er hat da durchaus noch was aufzuholen.
Zumal er jetzt den besten Kevin De Bruyne aller Zeiten neben sich hat.
Wollte ich gerade sagen. Und für De Bruyne könnte dieses Turnier etwas Richtung Ballon d'Or bewirken. Also was er für Leistungen gerade bei Manchester City zeigt. Für mich rückt er jetzt gerade schon in diese Sphären und wenn er jetzt bei der Weltmeisterschaft auch einer der Spieler des Turniers ist, ist es für ihn durchaus ein realistisches Ziel.
Und in der Gruppe H, Kolumbien zu Polen gelost.
Also da weiß ich historisch jetzt nichts zu dieser Frage.
Gab's glaube ich noch nie bei Weltmeisterschaften. Ich glaube, da können wir uns ziemlich festlegen.
Ja, aber ist auf jeden Fall ein interessantes Duell, zumindest ein interessantes Stürmerduell. Robert Lewandowski gegen Radamel Falcao, der ja gerade bei Monaco so ein bisschen seinen zweiten Frühling erlebt, was mich persönlich sehr freut, weil ich war immer ein großer Fan von ihm zu Porto und Atletico-Zeiten. Auf jeden Fall eine spannende Konstellation der Gruppe.
Falcao das große Pech gehabt, 2014 verletzt zu sein, als die Kolumbianer ja einen wirklich guten Lauf hatten, dann irgendwann eben von Brasilien im Viertelfinale gestoppt wurden. Nicht immer mit ganz fairen Mitteln übrigens.
Ja, möglicherweise wäre er so das Zyklen an der Waage gewesen in dem Duell gegen Brasilien. Ich meine, Jackson Martinez, bei allem Respekt, war damals nicht ganz auf dem Niveau, auf dem Falcao damals in seiner Topform war.
Ägypten kommt in die Gruppe mit Russland und Uruguay an Position 3. Damit wissen wir immer noch nicht, wer das Eröffnungsspiel bestreitet, aber wir wissen zumindest, wer zwei der drei Gegner der russischen Mannschaft jetzt sind.
Ägypten war aber auch schon lange nicht mehr dabei. Ich glaube, das letzte Mal 1990. Kann das sein?
Ägypten. Jetzt müsste man mal nachüberlegen. Ich glaube, ja.
Zumindest sind sie generell stark beim Afrika-Cup. Ja.
Haben mit Hector Cooper auch einen sehr interessanten und erfahrenen Trainer, der bei Valencia das Champions-League-Finale 2001 erreicht hat.
Ein Jahr davor.
Genau.
Dänemark ist jetzt gelost worden, die können aber nicht in die Gruppe B kommen, weil da schon zwei Mannschaften aus Europa sind mit Portugal und Spanien. Also gehen sie in die Gruppe C zu Peru und Frankreich und werden dort an Position 4 gruppiert. Frankreich, Dänemark, das ist auch durchaus nett.
Durchaus, ja. Zwei interessante Mannschaften vor allem, aber ich denke schon, dass Frankreich, wie ich zu den absoluten Top-Favoriten zähle, sich das schon im Normalfall durchsetzen soll. Aber wir wissen ja alle, Danish Dynamite bei großen Turnieren, das hat schon häufiger für Furore gesorgt. Das mussten wir auch selber bei der Euro 1992 erfahren. Das war zumindest das erste große Turnier, an das ich mich so ein bisschen erinnern kann.
86 bei der WM auch. Ich komme immer wieder auf dieses Turnier, weil das so meine Lieblings-WM noch ist aus der Erinnerung. Die erste, die ich so richtig in voller Länge verfolgt habe. Damals haben wir aus Deutschland in der Vorrunde gegen Dänemark verloren. Iran in der Gruppe B mit Portugal und Spanien. Besonders interessant, weil Carlos Queiroz, der Trainer der Iraner, Portugiese ist und da ja auch eine Vergangenheit mit beiden Ländern hat.
Ja, war mal portugiesischer Nationaltrainer, auch mal Real Madrid Trainer.
Ganz genau.
Also er hat schon gut rumgekommen, der Mann.
Und jetzt eben beim Iran schon seit einigen Jahren, ist ja auch immer so ein ziemlich heißer Stuhl, aber er hält sich da bisher ganz gut.
Ja, die waren seit 2011 ist er der Nationaltrainer.
Ja. Die waren das erste Mal 1998 dabei, der Iran, damals mit dem Doppelsturm Ali Dai und Karim Vagheri. Im Bielefelder Doppelsturm, wohlgemerkt.
Damals noch Bielefeld, genau. Iran, die erste Mannschaft aus Asien, die sich für diese WM qualifizieren konnte, zeitlich gesehen. Und in der Gruppe D, da sind jetzt die Isländer reingekommen an Position 2. Argentinien, Island und Kroatien.
Messi gegen Island, da freue ich mich einfach jetzt schon drauf. Also, ja, das wird Weltklasse, wenn er von der bärtigen Abwehr da hinten in die Mangel genommen wird.
Er hat auch selber auch einen Bart, jetzt mittlerweile ist nur 2 Meter kleiner.
Ja.
Darauf ein U.
Das Problem ist, dass sie ihn erstmal überhaupt kriegen müssen.
Ja. Stimmt. Der spielt den Knoten in die Beine.
Ja.
Aber da kann so ein Wikinger mal schön den Fuß ausfahren.
Let's Rio Ferdinand in dem Interview gesagt, der das als schlimmste Spiel seiner Karriere gegen Messi bezeichnet hat. Er wollte ihn treten, aber er hat ihn einfach nicht bekommen.
Costa Rica
bei Brasilien und der Schweiz an Position 3.
Jetzt kommt der nächste Deutschlandgegner.
Bis ins Viertelfinale gekommen 2014 bei der WM. Costa Rica sehr, sehr stark. Und Schweden ist als nächstes aus dem Lostopf gezaubert worden. Der Italien-Bezwinger also gegen Deutschland und Mexiko.
Glücklicherweise wieder dann mit Zlatan Ibrahimovic. wenn er nach der bestandenen Quali dann doch sagt, oh, ich würde doch nochmal mitmachen, habt ihr gut gemacht.
Jetzt kommt der Chef wieder.
Ja. Hat bei der EM ja nicht wirklich gut funktioniert, dieses alles auf Ibrahimovic ausrichten.
Weil zumindest haben wir bei Turnieren gute Erfahrungen, also in der bei unserer Heim-WM 2006 haben wir sie im Achtelfinale auch mit Zlatan, mit dem jungen Zlatan rausgeschmissen.
Das stimmt. Aber da war Zlatan noch nicht Zlatan. Und 1958, da hatte die deutsche Mannschaft nicht so besonders schöne Erfahrungen im Halbfinale der WM in Schweden mit den Gastgebern gemacht. Das war ein ziemlich trauriges Erlebnis damals, Deutschland ausgeschieden.
Die Zuschauer haben sich sehr unfair verhalten.
Richtig.
Und Fritz Walter wurde damals kaputt getreten, so wie ich gelesen habe.
Ganz genau.
Nicht gesehen.
Und der deutsche Juskowiak flog vom Platz. So, genug der Historie. Gucken wir auf die Aktualität und auf die Gruppe G, wo sich jetzt zu Belgien und England Tunesien gesellt hat, an Position 3.
Ich glaube, ja, eine fast identische Konstellation, nein, Belgien war nicht dabei, aber England und Tunesien sind sich auch schon bei der Weltmeisterschaft 1998 in der Gruppenphase begegnet. Mit dem besseren Ausgang für die Engländer. Ich glaube, der junge Paul Scholes hat damals ein schönes Tor gemacht und das kann ich mich noch so vage erinnern. Ich glaube, dass das Tunesien war. Mit Ben Slimane vom SC Freiburg.
Und der Senegal kommt zu Polen und Kolumbien in die Gruppe H an Position 2. Also Eröffnungsspiel dieser Gruppe dann Polen gegen Senegal.
Auf jeden Fall eine sehr ausgewogene Gruppe. Also Senegal mit unter anderem Mané, eine sehr gute Mannschaft. Polen haben wir schon angesprochen, Kolumbien haben wir schon angesprochen. Also das ist eine Gruppe, wo man jetzt schon Schwierigkeiten hat, eine Prognose zu finden.
Also Senegal für mich jetzt schon so ein früher Favorit, ehrlich gesagt, in der Gruppe. Also du hast schon gesagt, Sadio Mané, da sind noch andere Spieler dabei, die ziemlich interessant sind. Also da ist noch ein Niang dabei, ein Keita Balde. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie vielleicht sogar die Gruppe H ja um den Sieg spielen könnten. Je nachdem, wie Kolumbien sich einfindet.
Ja, sie hatten jetzt zwar keine unglaublich schwere Mannschaft in der Qualifikation, haben gegen die Kapverdischen Inseln, Südafrika und Burkina Faso gespielt, aber trotzdem qualifizieren muss man sich erstmal. Und zuletzt haben sie gegen Südafrika gewonnen im letzten Quali-Spiel. Also das ist schon eine Mannschaft, mit der man rechnen kann.
Ja, das ist oft so die Krux mit afrikanischen Mannschaften. Da gibt es immer eine, die sieht auf dem Papier super aus.
Genau.
Aber bei den großen Turnieren dann selten wirklich dermaßen überzeugt.
Aber Senegal war ganz gut, glaube ich, ne? 2002 war? Nee, doch.
Doch, 2002, da haben sie das Eröffnungsspiel gegen Frankreich gewonnen.
Genau, richtig. Im ersten Viertelfinale ausgeschieden.
Top 3 ist geleert, wir kommen zu Top 4 und dort wurde Saudi-Arabien gezogen. Die sind damit Gegner von Russland im Eröffnungsspiel.
Ja, das war ein dankbarer Gegner. Ja.
Hätte auch ein bisschen mehr Knaller haben können, so ein Eröffnungsspiel.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich wollte schon sagen, dankbarer Gegner, aber irgendwie auch, ja, im ersten Spiel, da erwartet jeder von Russland, dass sie direkt Saudi-Arabien schlagen, aber dann könnte das gerade beim ersten Spiel ein bisschen, ja, was mit den Nerven zu tun haben.
Zumal ja in Saudi-Arabien die Torhüter mittlerweile von Oliver Kahn geschult werden.
Dann sowieso.
Stanislav Tscherchesow, der russische Trainer, ist aber ja auch Torhüter, also der kennt da wahrscheinlich die ganzen Tricks.
Serbien in die Gruppe E.
Zu Brasilien, der Schweiz und Costa Rica an Position 4.
Also Serbien kann auch immer sehr unangenehm sein.
Ja. Haben wir auch verloren bei der WM 2010, ja, der Gruppenphase. Wie, Platz weiß ich bis heute nicht, aber wir haben verloren.
Ja, durch den Platzverweis in erster Linie.
Generell eine sehr unbequeme Gruppe, finde ich, in der Gruppe E.
Und Marokko ist auch gezogen worden, wird in die Gruppe B kommen, zu Portugal, Spanien und dem Iran. Marokko trainiert von Hervé Renard, einem der bekanntesten Trainer, glaube ich, in Afrika. Der hat, glaube ich, jede Mannschaft da schon mal durchtrainiert.
Schon mehrmals den Afrika-Cup gewonnen. Ja,
mit der Elfenbeinküste unter anderem.
Ja, mit Mali. Nein, nicht mit Mali. Nee, das war es nicht. Aber ich weiß, dass er mit dem mehrfach gewonnen hat.
Und Australien ist die nächste Mannschaft, die rausgezogen wurde, nachdem Marokko übrigens in die Gruppe B kommt, zusammen mit Portugal, Spanien und dem Iran.
Ja, Australien jetzt zu Frankreich, Peru und Dänemark. Ich denke, das ist, da werden die Franzosen nicht die allergrößten Stolpersteine haben. In Australien ist auch nicht mehr das, was es mal war, auch wenn es noch ein paar interessante Spieler gibt und das eine Mannschaft ist, die man auch erstmal schlagen muss. Aber die Franzosen gehen da schon als ganz klare Favoriten in die Gruppe.
Vier Teams sind noch übrig in Pot 4 und dann wissen wir, wie die genaue Konstellation in den Gruppen sein wird. Der deutschen Mannschaft muss noch ein Dritter zugeordnet werden, genauso wie auch der Gruppe D mit Argentinien, Island und Kroatien. Und die bekommen jetzt Nigeria. Das gab es 1994 schon mal. Argentinien, Nigeria.
Einerseits das, andererseits hat Argentinien gerade vor der Auslosung in den letzten Testspielen gegen Nigeria gespielt und 4-2 verloren. Also da haben die Argentinier mit Nigeria mit sich auch noch ein Hühnchen zu rupfen.
Kam aber auch vor allem durch den Schock mit Sergio Aguero in der Halbzeit zustande, ne, der ja da
Kreislaufprobleme hatte. Das stimmt allerdings auch, aber trotzdem, Nigeria hatte schon in der ersten Halbzeit einige gute Chancen, gerade Arsenals Iwobi hat da sehr schön aufgespielt. Also das ist auf jeden Fall ein Gegner, den man auf der Rechnung haben muss.
So, und jetzt wird Panama aus dem Hut gezaubert. Und das ist die Mannschaft, die in die Gruppe G kommt, weil in der Gruppe F mit Mexiko schon ein mittelamerikanisches Team vertreten ist. Also in der Gruppe G mit Belgien, Tunesien und England jetzt auch Panama mit dabei. Kevin Kurani will sich da als Berater zur Verfügung stellen.
Okay.
Und hat ja panamaianische Wurzeln. Wird man begeistert sein, glaube ich, beim panamaianischen Verband.
Die Deutschen treffen auf jeden Fall auf eine asiatische Mannschaft. Japan oder Südkorea bleiben noch übrig.
Südkorea hat man ja noch gute Erinnerungen.
Mal gucken, wen Fabio Cannavaro rausholt. Ja, es ist Südkorea, tatsächlich.
Neuauflage vom Halbfinale 2002.
Und es gab es auch in der Gruppenphase 94 auch schon mal. Ich glaube, 2-2 haben die Mannschaften damals gespielt.
Oh ja, das war ein furchtbar zähes Spiel.
In den USA.
3-2 hat Deutschland gewonnen damals. Nach 3-0 Führung wird dann nochmal richtig knapp.
So war das, genau. Es war auf jeden Fall ein fürchterliches Spiel und die deutsche Mannschaft damals war auch fürchterlich, aber...
Ja, die 90er, bis auf den EM-Sieg 96, besser mal außen vor lassen im Gedächtnis.
Und die letzte Mannschaft, die gelost wird, das ist Japan und die sind damit also bei Polen, Senegal und Kolumbien am Ende gelandet.
Bleibt dabei, dass es eine wirklich ausgeglichene und spannende Gruppe ist.
Ja.
Es gibt meistens bei den Turnieren so eine Gruppe, wo man sagt, das sind wirklich vier Mannschaften auf einem sehr ähnlichen Niveau.
Es gibt mittlerweile ja auch eine Champions League in der Gruppe mit Leipzig, Besiktas, Porto und Monaco hatten wir das ja auch.
Auch die Gruppe H.
Also, das war sie dann auch, die Auslosung. Wir machen ein kurzes Päuschen und dann sprechen wir nochmal im Einzelnen diese Gruppen durch, die jetzt in Moskau dort nominiert bzw. gezogen worden, hier bei meinsportradio.de zusammen mit den Kollegen von 90plus bei der WM-Live-Analyse, bei der Auslosungsanalyse hier bei uns auf dem Sender.
Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder NoSports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und NoSports plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/Tippspiel. Ein Leseabend mit Roman Motzkus. Romo 83. Ein deutsches Footballleben.
Mein Buch über meine Karriere im American Football.
Am 1. Dezember ab 18.25 Uhr. Live auf meinsportradio.de und in der kostenlosen App für iOS und Android.
Also heute 18.25 reinhören. Roman Motzkus liest aus seinem neuen Buch und ab 18.55 gibt's dann auch noch Handball-WM live hier auf meinsportradio.de und jetzt sind wir bei der WM-Auslosungs-Live-Analyse mit den Kollegen von 90plus und wir gucken mal auf das, was dort in Moskau gelost wurde und wir fangen mit der deutschen Gruppe einfach mal an. In der Gruppe F Deutschland also mit Mexiko, Schweden und Südkorea zusammen gruppiert worden. Chris McCarthy von 90plus, frage ich dich mal zuerst. Ist machbar, oder?
Auf jeden Fall machbar. Aber natürlich muss man dazu sagen, Mexiko und Schweden, aber auch Südkorea, das sind alles disziplinierte Mannschaften, das sind zweikampfstarke Mannschaften, das sind Mannschaften, die einfach unbequem sein können, die mauern werden. Da muss sich Deutschland auf jeden Fall durchsetzen. Und ja, wie Marius am Anfang schon sagt, das wäre vielleicht ganz interessant gewesen, jetzt schon in Anführungszeichen einen Kracher in der Gruppe zu haben. Das tut auch manchmal ganz gut, damit man auch direkt im Turnier ankommt. Aber insgesamt, klar, da kann sich Deutschland nicht beschweren. Und ich denke mal, da ist der Gruppensieg Pflicht.
Südkorea, eine Mannschaft, die zum 10. Mal bei der WM dabei ist, technisch gut ausgebildet, ja auch von mehreren deutschen Trainern insgesamt so in der Liga auch mal ein bisschen profitiert. Uli Stielike war da auch bis noch gar nicht vor allzu langer Zeit Nationaltrainer. Marius, wie viel Uli Stielike ist in dem Team drin?
Bälle auf Puppe, Hütsche auf Stelle? Ich habe zu wenig Südkorea in der letzten Zeit gesehen, aber haben zumindest seitdem sie das Turnier 2002 ausgerichtet haben, auch schon in den Jahren davor, gibt es einen richtigen Fußballboom in dem ganzen Land und sind vor allem nach Guiseding eine technisch sehr starke Mannschaft. Und also ich denke, das ist auf keinen Fall ein Selbstläufer.
Manuel, was glaubst du, wie geht diese Gruppe am Ende aus? Deutschland Favorit, aber wo muss sie besonders aufpassen, die deutsche Mannschaft?
Ja, vor allem, dass Deutschland in jedem Spiel Favorit ist, ist natürlich auch so eine Sache. Du musst auf Konter aufpassen, du musst aufpassen, dass du in der Offensive fokussiert bleibst, dass du wirklich auch geduldig spielst. Das sind alles Faktoren, die die deutsche Mannschaft auch aus ihren Quali-Spielen, aus ihren meisten Testspielen kennt. Also das ist keine neue Situation. natürlich hat man eher was zu verlieren als in einem Freundschaftsspiel oder in einem Qualifikationsspiel, aber ich bin da auch ziemlich zuversichtlich, dass Deutschland die Gruppe als Gruppensieger übersteht. Vielleicht kann man im dritten Spiel sogar schon ein bisschen Kräfte sparen. Das sollte das Ziel sein, denke ich, die ersten beiden Spiele deutlich zu gewinnen, sodass man vor dem dritten Spieltag schon Gruppensieger ist. Ja, wie gesagt, aufpassen, aufmerksam sein, Geduld beweisen, in Ruhe den Gegner zu Fehlern zwingen und dann einfach versuchen, defensiv selbst kaum Fehler zu machen, dann sollte das ein Selbstläufer sein.
Das dritte Spiel wäre dann das Duell mit Südkorea, das erste gleich gegen Mexiko, danach Schweden. Chris, glaubst du, dass die eine Option tatsächlich bei den Schweden ist? Wir haben es ja eben schon mal so scherzhaft anklingen lassen, dass Zlatan Ibrahimovic tatsächlich nochmal ein Comeback in der Nationalmannschaft gibt?
Ja, also wenn ich einem Spieler das zutraue, dann ihm. Also es gibt keinen Spieler, der auch so sehr von diesen Marketing-Momenten lebt wie Zlatan Ibrahimovic. Also ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass er vielleicht sogar wieder beginnt, so hin und her zu überlegen und das natürlich auch publik austrägt und dann, dass er dann ein paar Wochen, Monate vor der WM dann tatsächlich die Bombe platzen lässt. Also ich kann mir vorstellen, dass er sich wieder bereit erklärt, für die Schweden zu spielen.
Also sind wir mal gespannt. Die Gruppe F also für die deutsche Mannschaft durchaus machbar. Dann lasst uns mal auf die anderen Gruppen gucken, die dort in Moskau eben ausgelost wurden. Fangen wir mit der Gruppe A des Gastgebers an. Russland, Saudi-Arabien, Ägypten und Uruguay. Marius, Russland und Uruguay, die beiden Mannschaften, die weiterkommen? Die zumindest ja, über Platz 1 und 2 weiterkommen.
Sieht zumindest auf dem Papier so aus. Möglicherweise waren die Umschläge doch ein bisschen warm, wie du am Anfang gesagt hast. Wenn ich mir jetzt Saudi-Arabien und Ägypten angucke, also wirkt zumindest wie eine sehr machbare Gruppe für den Gastgeber, was natürlich auch für das Interesse in dem Land des Gastgebers nicht schlecht ist, wenn der Gastgeber auch wirklich weiterkommen sollte. Aber ja, also wirkt für mich zumindest auf den ersten Blick ziemlich eindeutig. Uruguay, haben wir schon gesagt, ist eine absolute Turniermannschaft in den letzten Jahren gewesen. Diese Generation um Suarez, Cavani, Godin spielt möglicherweise auch die letzte Weltmeisterschaft. Ja, also ich denke, dass im Normalfall werden dort Russland und Uruguay jetzt nicht in dieser Reihenfolge das Rennen machen.
Aber was ist schon normal? Bei Russland bei der EM im letzten Jahr ja sang- und klanglos ausgeschieden. Insgesamt bei einer WM als russisches Team noch nie die Vorrunde überstanden. Manuel, glaubst du, das wird sich ändern?
Ja, ich denke nach der Auslosung schon. Bisher war es bei den Gastgebern ja ohnehin so, dass nur Südafrika im eigenen Land nicht die Gruppenphase überstanden hat. Und ich denke, die Russen hätten, egal welche Gruppe sie jetzt bekommen hätten, trotzdem das Ziel ausgegeben, die Gruppenphase zu überstehen. Das sehe ich jetzt schon, dass das definitiv möglich ist. Ja, wie gesagt, gegen Ägypten und Saudi-Arabien wird das vor allem eine mentale Sache werden, denke ich. Gegen Uruguay ist man eher Außenseiter, aber der russische Fußball hat sich auch ein bisschen gesteigert in den letzten Monaten und Jahren. Also da sind ein paar interessante Spieler noch dazugekommen, die jetzt in den letzten Jahren so ihre Form extrem gesteigert haben. Wenn man an Smolov denkt zum Beispiel, ein sehr starker Stürmer, der jetzt auch in dem neulichen Testspiel sehr gute Leistungen gebracht hat. Also Russland ist schon auf einem Weg der Besserung und ich denke, dass man jetzt in der Gruppe definitiv Kandidat ist, um mindestens Platz 2 zu erreichen.
Also das Eröffnungsspiel am 14. Juni, dann auf jeden Fall Russland gegen Saudi-Arabien. Gar nicht mal so viel Pfeffer drin, was man jetzt zumindest von den Namen her denkt. Hätte stärker losgehen können, aber wir lassen uns natürlich dann im nächsten Jahr von dieser Partie dann auch vielleicht eines Besseren überraschen. Gucken wir auf die Gruppe B. Portugal, Spanien, Marokko und Iran. Chris, das ist eine absolute Hammergruppe, zumindest Portugal und Spanien und Marokko vielleicht.
Ja, Marokko hat natürlich etwas Pech, dass man jetzt gerade in so eine Gruppe kommt, wo zwei absolute Top-Favoriten dabei sind. Also ich kann mir jetzt schwer vorstellen, dass Portugal oder Spanien sich das nehmen lassen, hier in die K.O.-Runde weiterzukommen. Iran wird wohl nur der vierte Platz übrig bleiben. Marokko, ja, müssen einfach mal sehen, dass sie sich hier bestmöglich verkaufen und die Erfahrung mitnehmen. Aber wie gesagt, Portugal und Spanien dürften hier sich auf jeden Fall durchsetzen.
Marius, was traust du dem Iran zu?
Der Iran hat sich bisher bei den Endrunden immer relativ schwer getan. Also ich glaube, die haben noch nie es geschafft, sich für die K.O.-Phase zu qualifizieren. Ich glaube eher, dass Marokko da eher den beiden Top-Teams gefährlich werden kann. Haben auch einige bekannte Spieler, die man auch aus der Bundesliga kennt. Mehdi Benatia, mittlerweile bei Juventus Turin, früher bei Bayern. Amin Harit von Schalke 04, der da sich ja wirklich gut eingelebt hat in der Bundesliga. Belhanda, der leihweise eine Saison, ich glaube vor 2 Jahren bei Schalke war, dort eigentlich auch ganz gut abgeliefert hat. Also ich glaube, wenn jemand die beiden gefährden kann, dann ist es eher Marokko.
mit Erfre Naad, ja auch einen sehr erfahrenen Trainer. Wir haben das eben während der Auslosung schon mal angesprochen. Auch mehrfacher Afrika-Cup-Sieger mit verschiedenen Mannschaften geworden. Manuel, wenn wir nochmal auf den Iran gucken, Trainer Carlos Quiroz, natürlich einer, der sowohl die Portugiesen als auch die Spanier kennt, selber Nationaltrainer in Portugal gewesen, auch bei Real Madrid trainiert, unheimlich erfahrener Mann, der sich ja auch seit 2011 schon auf diesem doch früher sehr heißen Trainerstuhl in Saudi-Arabien hält. Kann der überraschen?
Ja, eine gewisse Erfahrung und vor allem ein Weitblick und eine Expertise bezüglich des europäischen Fußballs schadet nicht. Aber die Mannschaft ist individuell echt relativ schwach, haben sich mit 6 Siegen und 4 Remis qualifiziert, zwar vor Südkorea, aber die letzten Testspiele waren jetzt auch kein Highlight. Da haben sie ganz knapp 1-0 gegen Venezuela gewonnen und ganz knapp Panama geschlagen. Man muss natürlich sagen, der Iran hat einen absoluten Topstar, das ist Serdar Azmoun, der bei Rubin Kazan spielt und da mit der beste Angreifer ist und auch ja, an den haben die Bayern auch Erinnerungen. Der hat mit Rostov gegen die Bayern gewonnen in der vorvergangenen Champions League Saison. Das ist auf jeden Fall ein Spieler, der um den herum ein Team aufgebaut werden muss. Also wenn es Quiroz gelingt, eine wirklich stabile Defensive aufzustellen und das Konterspiel ein bisschen auf Azmoun zu fixieren, dann könnten sie ziemlich unangenehm werden. Wir waren 2014 bei der WM, wurden sie zwar letzter in ihrer Gruppe, aber haben gegen Argentinien nur knapp 1-0 verloren. Dementsprechend, also unangenehm kann der Iran sein, aber ein Wort mitreden, ums Weiterkommen, das wird man nicht.
Dann gucken wir auf die Gruppe C. Frankreich, Australien, Peru und Dänemark. Das sind gemarte Wiesen für die Franzosen, oder Chris?
Ja, muss man so sagen. Also Frankreich ist da definitiv der absolute Top-Favorit. Danach finde ich es aber ja fast schon einen Tick schwer vorherzusehen, wer da weiterkommen könnte. Also wie Manu bereits angesprochen hat, Australien ist nicht mehr dieses aufregende Australien, was man teilweise kannte, wo Überraschungen möglich waren. Dänemark, Peru, muss man mal schauen. Also ich denke mal, dass auf jeden Fall der zweite Platz an Peru oder Dänemark gehen wird. Wer tatsächlich da jetzt die Oberhand hat, das wird wahrscheinlich die Form im nächsten Sommer entscheiden.
Also sind wir gespannt. Marius, was glaubst du? Wer wird von den dreien dahinter die Möglichkeit haben? Peru nach 36 Jahren mal wieder?
Ja, das wäre natürlich für Jefferson Farfano und Paulo Guerrero schön, aber ich glaube schon, dass es die Dänen machen, die zwar über den Umweg Quali gehen mussten, aber eigentlich auf dem Papier eine richtig starke Mannschaft haben. Zumindest wenn man von dem Standpunkt jetzt ausgeht, kann es eigentlich hinter Frankreich keinen anderen Zweiten gehen. Vor allem den Punkt mit Australien, wo man all die Jahre immer aufgeregt war, was hat sich da jetzt getan in Down Under, wie Chris eben erwähnt hat, schließe ich mich vollkommen an, denn dieser Hype ist so ein bisschen weg. Also ich glaube nicht, dass Australien die beiden Europäer gefährden kann, wenn dann noch eher Peru.
Dänemark in diesem Jahr mit 5 Siegen und 4 Remis ungeschlagen. Mal gucken, wie die sich dann im nächsten Jahr weiter verkaufen werden. Gucken wir auf die Gruppe D, auf Argentinien, Island, Kroatien und Nigeria. Das ist auch ein ziemlich nettes Brett, was da gebohrt wurde, Manuel.
Absolut. Argentinien hat durchaus eine Gruppe erwischt, in der sie ziemlich aufpassen müssen. Also sie müssen schon zum Start des Turniers in einer guten Form sein. Gegen Kroatien kann man immer patzen, wie wir es eben schon angesprochen haben. Das ist gerade bei Turnieren eine sehr gefährliche Mannschaft. Über Island brauchen wir nicht reden. Die haben sich als Gruppensieger qualifiziert in ihrer Gruppe in Europa. Die Leistungen bei der vergangenen EM sind jedem noch im Hinterkopf. Und Nigeria, wie gesagt, hat seit Jahren schon eine individuell zumindest sehr gute Mannschaft. Hat auch in den Nachwuchsturnieren immer gezeigt, dass sie da auf einem guten Level sind. Konnten da auch bei den Weltmeisterschaften eine gute Rolle spielen. Wenn man bedenkt, Ahmed Musa, Iheanacho, Iwobi, wenn man allein diese drei Namen in der Offensive liest, das ist schon nicht schlecht. Onyekuru ist auch noch in der Offensive dabei. Wilfried Ndidi von Leicester City im zentralen Mittelfeld. Also das ist schon stark und vor allem hatte man sich in der Gruppe durchgesetzt in der Qualifikation mit Algerien und Kamerun, das auch zwei Kandidaten sind, die auf jeden Fall zur WM hätten fahren können. Dementsprechend Nigeria sehe ich mit Kroatien schon als individuell oder nominell stärksten Gegner und Island hat halt einfach den Faktor Überraschung.
Chris, schließt du dich da an? Die Isländer wieder nur die Überraschung und der Liebling der Massen oder können die vielleicht aus der Europameisterschaft im letzten Jahr noch ein bisschen was lernen oder haben was gelernt und nehmen sie es mit?
Also ich denke, die Isländer haben auf jeden Fall etwas mitgenommen von der Europameisterschaft. Seit dem Trainerwechsel ist Island auch taktisch flexibler geworden. Man hat sein Spiel ein bisschen variantenreicher gestaltet. Also zuvor war das ja immer komplettes Mauern und auf Konter setzen. Jetzt hat man so langsam ein bisschen spielerisch auch Fortschritte gemacht. Ich meine, das liegt natürlich vor allem auch an Gylfi Sigurdsson oder auch einem Finn Bogason, der momentan in Topform ist. Aber die Isländer, ja, sie haben Fortschritte gemacht, ja, sie sind besser geworden, aber dieser ganz große Hype der EM wird jetzt auch im Land wahrscheinlich einen Tick runtergegangen sein, also diese erstmalige große Bühne. Trotzdem kann man das natürlich nicht unterschätzen, das hat man ja schon bei dem letzten Turnier gesehen, dass man das nicht sollte. Aber wie Manu bereits sagte, ich denke mal, dass die individuelle Klasse von Kroatien, aber auch Nigeria, das in Sachen Talent einen Riesenfortschritt gemacht hat, einfach zu hoch ist für Island. Also ich bezweifle stark, dass Island in dieser Gruppe weiterkommen kann.
Es hat sich auch noch nie ein Land mit weniger Einwohnern für eine WM qualifiziert als Island in diesem Jahr. Gucken wir auf die Gruppe E. Brasilien, Schweiz, Costa Rica und Serbien. Marius, das ist auch eine Gruppe, die es durchaus in sich haben könnte. Auch und für Brasilien, die Mannschaft, die sich als erste für die WM 2018 qualifiziert hat, auch gar nicht so ein Selbstgänger sein sollte.
Ah, ich denke aber schon. Ich denke, die Brasilianer sind schon eine Klasse über vor allem der Schweiz und Serbien. Auf der anderen Seite wurde vorhin schon, glaube ich, von Manu angesprochen, dass die Schweiz eine sehr starke Qualifikation gespielt hat. Auch seit Jahren ja wirklich bei fast jedem Turnier vertreten ist, schon einige Mannschaften geärgert hat. Ob es jetzt auch diesmal langt, um Brasilien zu ärgern, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Glaube ich aber nicht unbedingt. Serbien auf der anderen Seite ist eine sehr eklige Mannschaft. Schon immer kampfstark, auch schon zu Zeiten, war schon eine starke Mannschaft zu Zeiten, als es noch Jugoslawien war. Ich denke, dass es der zweite Platz vor allem zwischen den beiden Europäern, Schweiz und Serbien, ausgespielt wird. Costa Rica hat aber auch bei der letzten Endrunde gezeigt, dass sie durchaus in der Lage sind zu überraschen, sich in der Gruppe mit Italien, England und Uruguay immerhin durchgesetzt und dann erst im Viertelfinale gegen Holland gescheitert. Aber ich denke, dass Costa Rica zumindest bei diesem Turnier niemand mehr unterschätzen wird und dementsprechend Brasilien und einer der beiden Europäer ins Achtelfinale einziehen wird.
Und im Achtelfinale, wer dann zumindest Platz 2 oder Platz 1 in der Tabelle holt, Marius, das könnte der potenzielle deutsche Gegner werden. Wen glaubst du denn, werden die Deutschen da ziehen?
Ja, es kann tatsächlich jeder werden. Also wenn die Mannschaften ihre Form soweit halten und jetzt nicht noch mit unglaublich großen Verletzungspech zu tun haben, würde ich die Schweiz tatsächlich ein ganz kleines Stück vorne sehen, vor Serbien und Costa Rica, aber wie gesagt, das ist eine Gruppe, da kann hinter Brasilien alles möglich sein. Es ist ja auch noch nicht gesagt, dass Brasilien wirklich alle 9 Punkte holt, kann auch sein, dass sie irgendwo tatsächlich mal was liegen lassen, aber ich denke, es ist relativ egal, ob das jetzt die Schweiz, ob das Costa Rica oder ob das Serbien wird. Wenn Deutschland Gruppensieger wird, dann wird auf jeden Fall eine machbare Aufgabe im Achtelfinale warten.
Da haben wir übrigens ein ganz kurzes Zitat von Thomas Müller, der schon vor dieser WM-Auslosung Folgendes gesagt hat.
Meister zu werden, muss man sie sowieso alle schlagen.
Eben, alle schlagen, völlig egal, wer kommt. Gucken wir auf die Gruppe F, haben wir ja schon geguckt. Also die deutsche Mannschaft, die war ja mit Mexiko, Schweden und Südkorea zusammengruppiert worden. Dann schauen wir lieber auf die Gruppe G jetzt nochmal, Chris. Und da haben die Belgier es mit den Jungs aus Panama, aus Tunesien und aus England zu tun. Und das ist sehr, sehr reizvoll.
Ja, definitiv. Aber auch hier für mich eine ganz große Lücke zwischen Platz 2 und Platz 3 in der Gruppe. Belgien natürlich der ganz große Favorit. Da muss man aber auch jetzt mal abwarten, ob Belgien von diesem Hype, von diesem Hipster-Status, den die Mannschaft lange hatte, mal einen Schritt weitermacht und auch tatsächlich das alles in die Taten umsetzt, das Potenzial erfüllt. Und dann sollte Belgien eigentlich den Gruppensieg einfahren. England sehe ich einen Tick hinten dran. Sollte den zweiten Platz einfahren und ja, Panama, für Panama ist es natürlich eher eine nette Story, dabei zu sein, aber ich denke jetzt nicht, dass Panama hier überhaupt auf Platz 3 kommen kann. Also Tunesien sollte Platz 3 belegen, Panama Platz 4 und Belgien letztendlich den Gruppensieg.
Panama zum allerersten Mal bei einer WM dabei und Tunesien die Mannschaft, die 1978 als allererste afrikanische Mannschaft es geschafft hat, ein WM-Spiel zu gewinnen. Mal schauen, wie die abschneiden werden. Marius, was glaubst du? Wie wird die Konstellation in der Gruppe sein? So wie Chris gesagt hat, oder hast du da ja eine konträre Meinung?
Ja, nein, ich werde mich da also schon Chris anschließen. Ich finde auch das Gefälle zwischen den zwei Favoriten in dieser Kurve, Belgien und England und den anderen beiden Mannschaften, ist schon enorm. Ich denke nicht unbedingt, dass es da Überraschungen geben wird. Auf der anderen Seite weiß man natürlich nie bei den Engländern. Wenn es diesmal eine Überraschung gibt, dann wird es auf jeden Fall wieder spektakulär. Man kann zumindest den Engländern einiges zutrauen, wobei ich denke, dass es zumindest keine Überraschung diesmal in der Gruppenphase geben wird.
Übrigens, um nicht zu weit vorzublicken, aber so, wenn ich das jetzt richtig hier gelesen habe, dann sollte Deutschland ins Viertelfinale kommen, dann würde der Viertelfinalgegner wahrscheinlich der Zweitplatzierte der Gruppe G sein. Also auch ganz interessant, könnte schon im Viertelfinale dann zum Klassiker Deutschland-England kommen beispielsweise.
Also, wäre doch durchaus spannend, wäre doch dann ähnlich wie 2010 vielleicht, wo ja dann auch die großen Klassiker dann schon ab dem Achtelfinale kamen, England, Argentinien, also das kann doch dann vielleicht im nächsten Jahr auch wieder kommen. Oder, Manuel, glaubst du, dass da vielleicht ja Tunesien überraschen kann oder dass Panama jetzt der total große Wurf gelingt?
Nee, da stimme ich den beiden Vorrednern zu. Das wird eine Sache zwischen Belgien und England. Also da müsste schon extrem viel zusammenkommen, dass Tunesien da eine Chance hat, auch wenn das nicht die allerschlechteste Mannschaft ist. Aber Belgien und England gehen durch. Tunesien hat sich jetzt gegen Guinea, Libyen und den Kongo durchgesetzt. Das ist jetzt auch keine Gruppe, die unglaublich kompliziert war. Sie haben keine großen Stars im Team. Also glaube nicht, dass da was geht.
Und zum Abschluss kommen wir zur Gruppe H. Polen, Senegal, Kolumbien und Japan. Chris, was meinst du?
Da sehe ich Kolumbien natürlich ganz vorne mit dabei, aber auch den Senegal habe ich vorhin schon bereits angesprochen. Für mich eine sehr unterschätzte Mannschaft mit durchaus individuell hochtalentierten Spielern in den Reihen. Aber auch Polen natürlich, wie wir es bereits am Anfang der Sendung angesprochen haben, auf einem sehr hohen FIFA-Ranking auf Platz 6. Kann man jetzt drüber streiten, was das bedeutet, aber darf man da in dieser Gruppe nicht abschreiben. Es ist wohl die ausgeglichenste Gruppe der Weltmeisterschaft und da kann man fast schon würfeln, würde ich sagen, wer da weiterkommt. Aber ich sehe auf jeden Fall Kolumbien in der Favoritenrolle und den Senegal, wie gesagt, für so einen Geheimtipp von mir, dass da der Senegal vielleicht den Platz 2 erreicht.
Marius, wie weit kommt der Senegal?
Ich glaube, ich würde eher die Polen noch stärker als der Senegal einschätzen. Das haben wir auch schon vorhin gesagt. Afrikanische Mannschaften haben gerade die mit vielen Vorschusslorbeeren, die in der Regel noch nie erfüllt. Senegal ist für mich aus dem afrikanischen Teilnehmerfeld zumindest auf dem Papier die stärkste Mannschaft dieses Mal. Aber die Polen, weil Chris jetzt eben sich eher auf Kolumbien und Senegal fokussiert hat, haben für mich auch eine fantastische Entwicklung in den letzten Jahren hingelegt, haben für mich auch den wohl besten Mittelstürmer der Welt im Kader, was schon mal ein großer Faustpfand bei so einem Turnier ist. Und deswegen würde ich jetzt eher in dieser Gruppe die Polen als Favoriten sehen, auch vor Kolumbien.
Japan wird ja trainiert von Vahid Halihodzic, einem Bosnier, der vor 4 Jahren, beziehungsweise bei der WM in Brasilien, ja noch für das algerische Team zuständig war und da mit denen ja zusammen gegen Deutschland gespielt hat zum Start der K.O.-Runde und da ja eine Mannschaft auf das Feld geschickt hat, sehr taktisch diszipliniert und dem späteren Weltmeister dann doch einige Probleme gemacht hat. Manuel, erwartest du das mit Japan auch, dass die ja vielleicht die Vorrunde überstehen können?
Das glaube ich in der Gruppe nicht, ehrlich gesagt. Die Japaner haben den Kader ja ein bisschen angepasst in den letzten Wochen, Monaten, legen sehr viel Wert auf das Konterspiel. Zuletzt waren Shinji Kagawa beispielsweise nicht mehr berücksichtigt. Da sind mir noch so ein paar Sachen in der grundsätzlichen Ausrichtung, wo sie hinwollen, zur WM ist, sind mir da nicht ganz klar. Das kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Mhm. Natürlich ein paar auch erfahrene Spieler mit Hasebe, Yoshida, Nagatomo. Dann haben sie noch einen Yuya Osako, der in das Konterspiel eigentlich relativ gut reinpasst, aber dann war zuletzt Okazaki nicht mehr nominiert, weil der Trainer mit einem Stoßstürmer spielen wollte, wie der Guardian jetzt in seiner Zusammenfassung geschrieben hatte. Das sind Sachen, die ich nicht so ganz nachvollziehen konnte, aber Japan ist trotzdem in der Lage, mit ihrem Kader ein relativ unangenehmer Gegner zu werden. Aber ich würde mich in der Gruppe H auch eher Marius anschließen und sagen, dass Polen aufgrund der Tatsache, dass sie nicht nur den besten Mittelstürmer im Moment haben, sondern auch grundsätzlich eine relativ erfahrene Mannschaft mit Spielern wie Piszczek, Blaszczykowski und auch, dass da einiges nachkommt mit einem Zielinski im Mittelfeld. Sie einfach eine Truppe haben mit einem guten Trainer, mit einer Walker, die einfach in der Lage ist, in dieser Gruppe tatsächlich Gruppensieger zu werden.
Ja, wollte ich noch kurz einwerfen. Kamil Klick darf man auch nicht vergessen.
Ist, genau, absolut.
Ist ein super Innenverteidiger beim AS Monaco, spielt dort auf längerer Zeit schon auf ganz hohem Niveau und ist leider so möglicherweise in Deutschland noch gar nicht so der Begriff, aber wir haben in Polen haben auch einen der besseren Innenverteidiger auf dem Kontinent mittlerweile.
Vielleicht nur zur Erklärung, warum ich die Kolumbien ein bisschen weiter vorne gesehen habe. Auf dem Papier würde ich euch auf jeden Fall recht geben, dass Polen da den Gruppensieg einholen könnte und sollte. Bei Polen habe ich einfach nur die Bedenken, dass die absoluten Leistungsträger der Mannschaft vielleicht einen Tick zu alt sind und dass man sich zu sehr auf sie verlässt. Ich meine, es ist klar, wenn man so jemanden wie Lewandowski in der Mannschaft hat, dann ist das Spiel auf ihn ausgerichtet, das ist gar keine Frage. Aber wie gesagt, was passiert, wenn Lewandowski nicht fit ist? Was passiert, wenn er vielleicht mal kurz eine kleine Torflaute hat? Da habe ich dann ein bisschen Bedenken bei den Polen. Aber wie gesagt, ich sehe das alles in der Gruppe H, zumindest unter den ersten drei, Polen, Kolumbien, Senegal, da könnte vieles passieren. Das finde ich sehr schwer, in dieser Gruppe vorherzusagen, wer da den Gruppensieg holt.
Was bei Polen natürlich auch noch eine Rolle spielt, ist Milik, der Lewandowski immer gut unterstützt hat, der jetzt einen erneuten Kreuzbandriss hat. Ob der fit wird bis zur WM, das sei auch mal dahingestellt. Wenn er dabei wäre, egal in welcher Form, ist natürlich auch jemand, der nochmal einen Spieler vorne, einen Verteidiger binden kann und der dann für Lewandowski Räume schafft. Also das wäre auch ein ganz wichtiger Faktor noch.
Absolut.
Habt ihr eine Lieblingsgruppe von diesen acht?
Also ich würde mich schon für die letzte Gruppe entscheiden. Das sieht man auch schon an der Dauer der Diskussion darüber. Ich finde es gut, dass diese Gruppe ziemlich ausgeglichen ist, auch wenn ich mich jetzt da auf Polen als meinen Favoriten festgelegt habe, muss ich sagen, dass auch die anderen Mannschaften in der Lage sind zu überraschen, auch Kolumbien. Jeder weiß durchs letzte Turnier, wie stark Kolumbien ist, also die Gruppe gefällt mir mit Abstand am besten, weil sie für mich am ausgeglichensten wirkt.
Finde ich auch, also würde ich zustimmen. Die Gruppe H gefällt mir mit am besten. Die Gruppe D gefällt mir aber auch ganz gut mit Argentinien, Kroatien, Island und Nigeria, weil da einfach so ein paar Geschichten entstehen könnten.
Portugal, Spanien, Marokko, Iran in der Gruppe B auch sehr interessant. Ich denke, insgesamt wird das doch zumindest vom fußballerischen Ausgangspunkt, den wir jetzt erstmal haben, eine nette WM werden können. Wir blenden jetzt natürlich mal alles aus, was da so an Rahmenbedingungen noch reinspielen kann. Das werden wir in Bälde und dann auch in der gebührlichen Form hier auf meinsportradio.de natürlich dann auch nochmal beleuchten. Aber für den sportlichen Teil und für die rein sportliche Aufarbeitung dieser Auslosung belassen wir es einfach mal bei diesen Punkten. Wir freuen uns also dann darauf, auch auf die Gegner der deutschen Mannschaft, auf Mexiko, Schweden und Südkorea, und können noch sagen, dass die WM für Deutschland damit in Moskau beginnt, dann in Sotschi weitergeht und in Kasan endet. Das wird dann auch Jogi Löw dann sicherlich entsprechende gedenkliche Anstöße dann schon mal für die Wahl des Quartiers geben. Moskau und Sotschi, die waren ja sowieso in der Verlosung. Das wird man sich sicherlich jetzt dann auch bewahren können und entsprechend gucken, wo man dann Quartier beziehen wird. Beim Confed Cup hatte das mit Sotschi ja auch schon ganz gut geklappt. Ich sag auf jeden Fall vielen Dank an euch zu Hause, an den Endgeräten fürs Zuhören hier bei unserer WM-Auslosungsanalyse zusammen mit den Kollegen von 90plus, mit Manuel Behlert, Marius Merck und Chris McCarthy. Euch dreien auch vielen Dank und bleibt uns gewogen hier auf meinsportradio.de, 90plus on air, hier auch bei uns auf dem Sender zu finden und natürlich den Kollegen von 90plus dann auch in schriftlicher Form bitte weiter folgen, weiter schön auf die Webseite gehen, die Berichte aus der Welt des Fußballs dort konsumieren. Dank euch drei.
Dankeschön.
Gerne.
Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder NoSports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und NoSports plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/Tippspiel.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.